HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Uwe Westphal im Studio.
Bewohner der Erde, wir sind anonymes. Wir sehen uns gezwungen, jetzt einzugreifen. Die Regierungen versuchen, das Internet unter ihre Kontrolle zu bringen. Wir können diesen Versuch nicht tolerieren.
Man baut da so eine Art Netz im Netz. Man verwendet drunter das Internet, dem man nicht vertraut, als quasi Transportmedium und baut darauf sein eigenes Netzwerk auf. Now we step into the dark. Das Darknet als solches, das gibt es eigentlich also aus technischer Sicht gar nicht. Das ist mehr so ein Begriff, um ein bisschen alles unter einen Hut zu fassen, was irgendwie im Internet mit Untergrund zu tun hat. Now we step into the dark.
Es ist halt, sag mal, ein tolles Gefühl, dass du mit deinem Heimcomputer die Welt steuern konntest. Now we step into the dark.
Diese Gleichsetzung, dass wer Anonymisierungsdienste nutzt, gleichzeitig was Kriminelles oder was Sonstiges Verwerfliches begehen will, die ist aus meiner Sicht falsch.
Tja, es gibt schon eine gewisse Aufregung im Internet, besonders dann, wenn es ums Darknet geht. Einige betrachten es als eine Geschichte aus dem Dinosaurierland. Andere finden es noch hochinteressant. Dennoch, wer sich nach der Erfindung des Buchdrucks wunderte, dass nicht nur genehmige Schriften gedruckt wurden, war einfach naiv. Wer beim Nutzen des Internets glaubte, jetzt ein neues demokratisches Volksmedium gefunden zu haben, war unwissend und naiv. Wenn wir heute feststellen, dass es neben dem, was man allgemein mit Googlen bezeichnet, noch andere Kommunikationswege gibt und die existieren unterhalb der Wahrnehmungsschwelle auf dem Daten-Superhighway, dann liegt das natürlich alles auf der Hand. Das sogenannte Darknet ist so ein System. Doch führt der Name schnell auf die falsche Spur, denn es ist weder dunkel, noch ist es eine Geheimwissenschaft. In aller Kürze ist diese Internetoption eine von vielen Möglichkeiten, neue, direkte unverschlüsselte Kommunikation zu ermöglichen. Im Darknet wird alles gehandelt und alles besprochen, ungeregelt. Waffen werden verkauft, Kinderpornografie angeboten, bis zu clandestinen Kommunikationskanälen, auf denen Informationen ausgetauscht werden. Angebot und Erfindungskraft der Teilnehmer sind nicht zu stoppen. Der Tag auf HR2 Kultur will etwas genauer nachschauen und herausfinden, um was es sich bei dem Darknet eigentlich handelt. Ist es einfach nur die nächste Stufe einer konsequenten Entwicklung der Digitalisierung oder sind hier gar konspirative geheime Kräfte am Werk? Um den Schleier, der manchmal ums Darknet gelegt wird, etwas zu lüften, macht Philipp Mangold von der Evangelischen Journalistenschule in Berlin für uns einen Ausflug in die Gruft des Internets.
Bevor Sie im Darknet surfen, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Erstellen Sie ein Gastkonto. Bringen Sie Ihre Antivirensoftware auf den neuesten Stand. Und bedenken Sie, im Darknet tummeln sich Hacker, die allzu gerne Viren und Trojaner auf ihrem Computer installieren würden. Seien Sie also wachsam. Ein einfach zu findendes Eintrittstor ins Darknet ist der Tor-Browser. Seine Startseite unterscheidet sich von bekannten Browsern wie Firefox, Chrome oder Explorer vor allem dadurch, dass sie überladen wirkt. Oberhalb des Suchfelds grinst von einem Foto ein bebrillter Mann mit dünnem Haar und Hamsterbacken, Roger Dingledine, Gründer und amtierender Geschäftsführer des Tor-Projektes. Unterhalb geben zwei Kästen Tipps, wie man anonym surft und das Tor-Projekt unterstützen kann. Dazwischen ruft ein Text zum Spenden auf, ein anderer begrüßt sie und links auf der Seite prangt auch noch das Symbol des Tors, eine aufgeschnittene Zwiebel. Im Darknet enden die Seiten nicht auf .com oder .de, sondern auf .onion. Sie gehören nicht zu einem Land, sondern zur Zwiebel. Das Knifflige am Tor-Browser ist, dass er nicht auf direktem Weg ins Darknet führt. Wer Begriffe in den Browser eingibt, der surft anonymer und wesentlich langsamer als sonst, aber noch nicht im Darknet. Dorthin kommt nur, wer die Buchstaben-Zahlen-Kombinationen kennt, die Eingangscodes für die Seiten des Darknets. Die finden Anfänger zum Beispiel auf Hidden Wiki, dem versteckten Wiki, das aussieht wie Wikipedia, nur dass statt Wikipedia eben Hidden Wiki drüber steht. Hidden Wiki ist eine Art Inhaltsverzeichnis. Hier sucht man sich Themen aus wie Filme, Drogen, Whistleblowing und erhält Linklisten dazu. Allerdings funktioniert nur ein einziger der Links, der zu einer Seite namens Tor-Links. Dahinter verbergen sich weitere nach Themen sortierte Linklisten, auf denen man zum Beispiel zum Hitman-Network gelangt. Das ist eine Gruppe von Auftragsmördern in den USA, Kanada und der EU. Allerdings warnen Experten vor angeblichen Killern im Darknet, die meisten seien nicht echt und zögen einem nur das Geld aus der Tasche. Ebenso wenig solle man gehackte Kreditkartendaten kaufen, die würden meistens, Zitat, nicht mehr funktionieren und daher keinen Mehrwert darstellen, Zitat Ende. Wahrscheinlich ist deshalb ein Besuch bei Rent a Hacker lohnenswerter oder aber im People's Drug Store, der Heroin, Kokain, Ecstasy und Rezepte anbietet. Wer selbst Geld im Darknet verdienen will, kann hier auch seinen eigenen kleinen Handel gründen, einen Tor-Shop mit einer .onion-Adresse für eine Gebühr von einmalig $100 oder 0,24 Bitcoin. Von den Verkäufen gehen dann noch einmal 6% an Gebühren drauf, für Großhändler 3-5%. Wer so einen Handel betreibt, der sollte auf dem Darknet Google möglichst weit oben auftauchen. Das heißt natürlich nicht Google, sondern Grams. Und man findet es natürlich nicht unter grams.com, sondern unter grams7enufi7jmdl.onion. Grams sieht aus wie eine Google-Parodie. Die gleiche Schrift, die gleichen Farben, nur das G ist groß geschrieben. Wer sucht, der findet schnell heraus, dass Grams keine Informationen vermitteln will, sondern Produkte. Wer WikiLeaks eingibt, findet hier Pornos. Wer Günter Grass sucht, findet Marihuana. Wer nach Books, also Büchern, sucht, findet synthetische Drogen. Und wer Hessischer Rundfunk hier eintippt, dem zeigt Grams No Results an, keine Resultate. Neben jedem Suchergebnis sieht man links ein Bild des Produktes. Ansonsten gibt es keine Werbung, keine Fenster ploppen auf, kein Ton erklingt, kein Film beginnt. Das Darknet ist ein lautloser Markt. Ein Service von Grams ist das Verkäuferrating, der sogenannte Infodesk. Darauf listet die Suchmaschine ihre Top-Verkäufer und Top-Betrüger auf. Klickt man auf einen der Verkäufer, sind dort Kundenbewertungen zu lesen. Zum Beispiel: Habe in den letzten Monaten zweimal die Marihuana-Sorte Lemon Haze bestellt. Einmal 30 Gramm für $300, einmal für 340, beide exzellent. Zu dieser Bewertung stellt der Bewerter einen Link bereit, der zu einem Sicherheitscheck führt, und wenn man den besteht, öffnet sich langsam ein Foto. 7 grüne Pflanzenknäuel liegen auf einer weißen Fläche. Berüchtigt ist das Darknet nicht nur als Umschlagplatz für Drogen, sondern auch für Waffen. Wer Weapon sucht, dem werden unter anderem eine Glock 17 für €950 angeboten, eine Beretta PX4 für 860 und eine 9mm Walther P99 für €1589. Die politischen Seiten des Darknets scheinen schwerer erreichbar als Drogen und Waffen. Die Plattformen für Whistleblower, zum Beispiel WikiLeaks, konnte ich nicht öffnen, ebenso wenig wie Tor Mail und Tor Chat. Erster Eindruck also: Das Darknet ist eine Schwarzmarktparodie des Internets. Wesentlich langsamer als das Google World Wide Web, das es designmäßig imitiert und themenmäßig auf das Wesentliche reduziert. Kaufen und Verkaufen, Sex und Gewalt.
Der Tag auf HR2 Kultur. Auf der Suche, was hinter dem Begriff des Darknet steckt. Man muss nicht erst zur Konspirationstheorie greifen, um zu verstehen. Das Darknet ist, einfach gesagt, ein Netz im Internet. Jeder hat Zugang. Nicht selten steht der Wunsch dahinter, nicht belauscht oder mitgelesen zu werden. Dass der Begriff Darknet Fantasien anregt, das merken auch wir. Einen Roman haben wir gefunden, bei dem sich vieles im Untergrund abspielt. Graham Greene, der dritte Mann. Der spielt Ende der 40er Jahre in Wien. Der Penicillinschieber Harry Lime flieht vor der Polizei in die unterirdische Kanalisation, verfolgt von Polizeibeamten und von seinem Freund Holly Martins.
Was für eine seltsame Welt liegt doch den meisten von uns unbekannt unter unseren Füßen verborgen. Wir leben über einer Höhlenlandschaft von Wasserfällen und rauschenden Flüssen, wo Ebbe und Flut abwechseln wie in der Welt darüber. Der Hauptkanal, halb so breit wie die Themse, braust unter einem mächtigen Tunnelgewölbe dahin und wird von zahlreichen Zuflüssen gespeist. Diese Seitenbäche sind aus höher gelegenen Ebenen über Wasserfälle herabgestürzt und im Fallen gereinigt worden, sodass die Luft nur in den Seitenkanälen verpestet ist. Der Hauptstrom hingegen riecht angenehm frisch, mit einem schwachen Hauch von Ozon. Und überall im Dunkel hört man das Tosen stürzender Wasser. Die Flut war gerade im Sinken, als Martins und der Polizist den Fluss erreichten. Zuerst kam eine eiserne Wendeltreppe. Dann ein kurzer Gang, der so niedrig war, dass sie sich bücken mussten. Und endlich umspülte das Wasser am seichten Rand des Flussbetts ihre Füße. Der Polizist leuchtete mit der Taschenlampe die Einfassung des Wasserlaufs ab und sagte, er ist in dieser Richtung gegangen. Denn genau so wie ein tiefer Bach dort, wo er gegen das Ufer zu seichter wird, eine Anhäufung von Abfällen zurücklässt, so hatte die Kloake in dem ruhigen, niedrigen Wasser in der Nähe der Wand einen schmutzigen Schaum von Orangenschalen, alten Zigarettenschachteln und dergleichen abgesetzt. Und in diesem Schmutz hatte Lime so unmissverständlich seine Fährte hinterlassen, als wäre er durch Schlamm gestapft.
Das war ein Auszug aus Graham Greens Roman Der dritte Mann. Im Schutz der Dunkelheit, wem nützt das Darknet? Es geht also um Netzwerke im Internet, die neben der Hauptdatenautobahn neben zahlreichen Nebenstrecken dann auch noch eröffnet wurden und die nicht mehr an bestimmte Server gebunden sind, also ein Subnetzwerk bilden. Verbunden bin ich jetzt mit Max Hoppenstedt, Chefredakteur von Motherboard Deutschland. Guten Abend, Herr Hoppenstedt.
Hallo, Herr Westphal.
Motherboard ist ein Blog, ein Online-Blog, ein Magazin. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Darknet gemacht?
Genau, wir sind ein Magazin, das sich mit den technologischen und wissenschaftlichen Aspekten der Gesellschaft beschäftigt. Und deswegen berichten wir auch lange schon über das Darknet, gerade auch, weil wir uns an ein eher junges Publikum richten. Uns interessieren eigentlich verschiedene Sachen dabei. Also zunächst mal muss man sagen, das Darknet ist, wie Sie auch schon berichtet haben, eigentlich wirklich ein Sammelsurium, ein Sammelbegriff für den nicht indizierten Teil des Internets. Und eigentlich ist es nur ein Kommunikationssystem, auf dem halt alles Mögliche zu finden ist und sehr viel mehr als das, was man über Google finden kann. Es ist spannend, weil dort Aktivisten, Dissidenten sich tummeln, die dort der Überwachung entgehen wollen, die eben bei der digitalen Kommunikation doch immer allgegenwärtiger wird. Und es ist auch spannend, weil dort bestimmte Entwicklungen passieren, die zu dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Verbrechern, Kriminalität und Ermittlern gehören. Und was wir eben sehen, ist, dass das Darknet das, was Kriminalität heute ist, auch die ganze Zeit verschiebt und verändert. Ja.
Also das heißt, Herr Hoppenstedt, in dem Darknet spiegelt sich dann natürlich auch alle anderen kriminellen Taten, die wir auch ansonsten ohne Internet kennen, beim Darknet wieder. Ob das nun Waffenhandel, Studienfälschung, Kontakte, IS, Terror, Geldwäsche oder ich habe bei Ihnen auch auf der Webseite entdeckt, es gibt frisch operierte Cyborgs aus irgendeinem Kaff im Münsterland. Alles das wird ja von Ihnen repräsentiert. Ist das Ganze jetzt inzwischen schon wieder veraltet und meinen Sie vielleicht, dass man vielleicht sich doch nicht mehr so darum kümmern muss oder nimmt das jetzt erst richtig Schwung auf und zu?
Das nimmt jetzt erst richtig Schwung auf in den vergangenen 2-3 Jahren. Also das gibt es natürlich schon sehr lange und es knüpft letztlich auch an Kommunikationsutopien an, die man sich mal erhofft hat, im Internet verwirklicht zu sehen, eine anonyme Kommunikation von gleich zu gleich. Also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass letztlich nur 3% des Traffics, der über das Darknet oder über das Tor-Netzwerk, also eine wichtige Anonymisierungstechnologie läuft. Nur 3% dieses Traffics stammen tatsächlich von den sogenannten Hidden Services, auf denen sich vor allen Dingen die Darknet-Schwarzmärkte tummeln. Was das also zeigt, ist, dass das vor allen Dingen ganz viel auch genutzt wird von Menschen, die einfach der Überwachung entgehen wollen und die ihre Kommunikation anonymer gestalten wollen, als das über viele andere Service Provider und Dienste heute möglich ist.
Zur Information für unsere Hörerinnen und Hörer sagen wir noch kurz, das Tor-Netzwerk ist ja im Wesentlichen ein Browser, an den sich eigentlich jeder anmelden kann, um dann auch Gebrauch von diesem Tor-Netzwerk zu machen. Aber es gibt ja ganz offensichtlich auch dort Verbindungen innerhalb dieses Tor-Netzwerks zu Waffenschiebern und Waffenhändlern. Ist das etwas, was einfach so ein Nebenprodukt ist oder muss man feststellen, das ist eigentlich eine Quelle, die doch vielleicht ein bisschen bedenklich macht, wenn man über das Darknet redet?
Also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren, über was für Art von Kriminalität wir hier sprechen. Also was man über das Darknet sieht, ist, dass es die Art, wie Drogenhandel betrieben wird, als organisierte Kriminalität stattfindet, durchaus verändert. Natürlich ist es immer noch nur ein Bruchteil des im Vergleich zu dem Straßenhandel, der stattfindet, aber es ist doch ein ansehnlicher und auch wachsender Markt für internationalen Drogenhandel. Ich glaube, der Fall von Silk Road, einer sehr großen Darknet-Schwarzmarkt-Plattform, hat das verdeutlicht, wie groß die Umsätze da doch waren. Das zeigt schon, welche Nutzerfrequenz da auch dahinter steht. Wenn man sich jetzt andere Dinge anguckt, wie die Präsenz des IS oder von Terrorismus beispielsweise im Darknet, das ist etwas, was immer wieder hochgespült wird und in den Medien auch veröffentlicht wird. Es gibt wenig Belege dafür, dass der IS das Darknet wirklich beispielsweise als Propagandaplattform aktiv nutzt. Da würde ich doch eher sagen, da spielen andere Propagandawege eine wichtigere Rolle.
Im Kern geht es also, Herr Hoppenstedt, um den Wunsch nach Anonymität in der Kommunikation im Internet.
Richtig, genau. Ja, um den Wunsch nach Anonymität, um den Wunsch nach dem Schutz der eigenen Daten, nach mehr Privatsphäre, als es viele kommerzielle Dienste letztlich bieten. Und das ist gar nicht so schwer eigentlich da reinzukommen. Also der Tor-Browser, den kann sich wirklich jeder herunterladen. Es kann sogar jeder daran partizipieren, dieses Netzwerk sicherer zu machen, indem er als eine Node, einen Schnittpunkt innerhalb der Verschleierungskette dieses Netzwerkes funktioniert und damit dazu beiträgt, dass dieses globale Netzwerk zur Anonymisierung weiter und besser funktioniert. Und da gibt es von Ehrenamtlichen, die sehr, sehr große Nodes betreiben, bis zu, sage ich mal, jeder Mann, jeder Frau, Leuten, ganz einfache, eine riesige Bandbreite von Leuten, die daran partizipieren.
Vielen Dank, Herr Hoppenstedt. Sie sind der Chefredakteur von Motherboard Deutschland. Dank für die Informationen und auf Wiederhören. Was ist das sogenannte Darknet? Wem nützt es und wer steht dahinter? Diese Fragen stellen wir heute bei der Tag auf HR2 Kultur. Leider gibt es nicht nur eine Antwort. Deshalb gehen wir etwas systematischer vor. Sarina Hase erklärt, mit welchem Browser man Zugang in diese Nebenwelt bekommt.
Der Einstieg ins Darknet ist nicht schwer. Alles, was einen davon trennt, ist ein entsprechender Browser, wie beispielsweise der Tor-Browser. Doch wer steckt dahinter? Dazu Fabian Scherschel, Sicherheitsexperte bei dem Computermagazin CT.
Also es ist entwickelt worden von Leuten, die Zeichen gegen den Überwachungsstaat setzen wollen. Das sind vor allem Aktivisten, also viele Entwickler überall auf der Welt. Die meisten davon machen das als Hobby, also nicht als richtigen Job. Die entwickeln das.
Der Ursprung lag allerdings woanders, ergänzt Fabian Scherschel. Und zwar bei der US Navy. Sie wollte ein System entwickeln, mit dem sich ihre Spezialisten unbeobachtet im Internet bewegen können. Daraus ist inzwischen das Open-Source-Projekt Tor geworden. Nutzer installieren sich einen Client, den sogenannten Onion Proxy auf ihren PC. Mithilfe dessen können sie zu ihrem Ziel gelangen, ohne dass es Informationen darüber gibt, wer dort gerade im Darknet unterwegs ist, was derjenige gemacht hat und wo er sich derzeit befindet. Dabei verfolgt das Tor-Project vor allem einen Gedanken, sagt Fabian Scherschel.
Es soll einfach nur Menschen eine Möglichkeit gegeben werden, das Internet zu nutzen, ohne dass man das nachverfolgen kann direkt. Also es geht hauptsächlich darum, dass sich Menschen frei bewegen können, ohne überwacht zu werden. Das ist die Ideologie, die in der Entwicklung so hauptsächlich eine Rolle gespielt hat. Wofür das dann nachher benutzt wird, das kann man halt dann nicht mehr sagen. Also jeder kann das halt für seine Zwecke einsetzen.
Und diese Zwecke gehen weit auseinander. So wird das anonyme Darknet zum einen für kriminelle Geschäfte genutzt, wie für Drogen- oder Waffenhandel, aber auch zur Verbreitung von pornografischen Bildern und Videos. Auf der anderen Seite ist genau dieser tiefe, endlose Raum auch eine Möglichkeit, um an Informationen zu gelangen und sie zu verbreiten. So wie es auch Edward Snowden getan hat. Und auch, um an Informationen zu kommen, die Regierungen ihren Bürgern verweigern, erklärt Fabian Scherschel.
Ganz klar, in Ländern, wo die Meinungsfreiheit nicht wirklich gegeben ist, also zum Beispiel China oder Länder wie dem Iran, da wird es hauptsächlich von politischen Aktivisten genutzt, die sich halt koordinieren müssen. Erstmal können sie das nicht öffentlich machen, einfach in einem sozialen Netz, weil sie halt überwacht werden. Und selbst wenn sie das in nicht öffentlichen Gruppen machen, müssen sie sich halt dagegen schützen, dass, wenn die Polizei das infiltriert, dass sie dann rausfinden, wo die Leute alle wohnen und die alle festnehmen.
Damit der Tor-Browser und damit auch das Darknet weiterhin bestehen, engagieren sich weltweit verschiedenste Gruppen. Zum einen freiwillige Helfer, wie es auf der Internetseite von Tor Project heißt, zum anderen aber auch staatliche Stellen, wie das US-amerikanische Amt für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit oder auch das deutsche Auswärtige Amt. Auf Anfrage, inwieweit sie das Tor Project unterstützen, teilte das Auswärtige Amt schriftlich mit.
Im Rahmen seiner Projektförderung vergibt das Auswärtige Amt auch projektbezogene Förderungen für den Schutz der Privatsphäre und sichere Kommunikation im digitalen Raum. Zu diesen gehörte auch die Non-Profit-Organisation Tor Project. Zu den jüngsten Fördermaßnahmen in diesem Themenbereich gehörte unter anderem die Förderung eines Tor-Entwicklertreffens Ende September 2015 in Berlin.
Abgesehen davon finanziert sich der Tor-Browser auch aus privaten Spenden, zum Beispiel von Stiftungen, die sich unter anderem für die Pressefreiheit einsetzen.
Sarina Hase berichtete, nun haben wir den Browser schön und gut. Offen bleibt aber die Frage nach dem Sinn der ganzen Sache des Darknet. Sicher, es werden kriminelle Taten dort vollzogen, das ist bekannt. Nicht selten sind es aber die sogenannten Hacker, die erst die Sicherheitslücken in komplexen Systemen aufdecken, die Cyberkriminalität dann wiederum möglich machten. Ein solcher Hacker war auch Matthias Ungetüm, Geschäftsführer der Firma Unex.de, einer Computersicherheitsfirma, und mit ihm sprach ich vor unsere Sendung und von ihm wollte ich wissen, ob in Sachen Sicherheit das Darknet ihm heute noch mehr als ein Schmunzeln abbringt. Herr Ungetüm, ist das so?
Die Sache ist, das Darknet ist schon ein kleiner Dinosaurier für uns, für unsere Hackerszene. Das bedeutet, es ist sehr abgedroschen und wirklich nur noch wenige nutzen das ernsthaft. Wie soll ich sagen, es ist das Ziel quasi in das Visier gekommen von den Ermittlungen. Und da hat man genug andere Ausweichpunkte als Hacker, um sich auszutauschen. Da muss man heutzutage nicht mehr unbedingt ins Darknet gehen.
Also, das heißt, Sie brauchen das Darknet gar nicht mehr und jetzt entert es ja offensichtlich auch den Mainstream und wird auch von sehr vielen genutzt. Sie sind, um einen kleinen Schritt zurückgehen in Ihre Saurier-Vergangenheit, nenne ich das mal. Herr Ungetüm, Sie sind aber zu früheren Zeiten durchaus sehr heftig unterwegs gewesen, auch als Hacker. Sie sind unter anderem bei den Organisationen wie NSA, NASA und auch FBI schon gelandet. Was hat Sie damals motiviert?
Naja, was hat mich motiviert? Eigentlich genau dasselbe wie heute. Es ist einfach nur das Interesse daran, dort reinzukommen, beziehungsweise einfach ein paar Sicherheitsmechanismen auszusetzen, rauszubekommen, die Menschen eingesetzt haben, die nun wirklich absolute Spezialisten sind. Dass man sich einfach mit diesen Leuten messen will.
Also so ein kleiner Kräftekampf auch.
Ja, genau. Das ist bei fast allen Hackern so. Es ist auch manchmal eine Sache vom Ego, da muss man nicht unbedingt eingebildet für sein, aber es ist doch ein tolles Gefühl, wenn man es schafft.
Wie war denn das, als Sie beim FBI waren? Hat das für Sie auch so einen kleinen Triumph ausgelöst, dass Sie gedacht haben, na, den habe ich mir zwar gezeigt?
Also speziell beim FBI tatsächlich. Da bin ich wirklich auch ein bisschen auf mich selber stolz gewesen. Ganz einfach, weil das eine ganz spezielle Lücke war. Da waren ganz spezielle Sicherheitsmechanismen drin, die wirklich kompliziert und anstrengend waren. Und es hat auch dementsprechend viel länger gedauert, also auch im Vergleich zu anderen Lücken, um diese auszunutzen. Und das fand ich natürlich schon toll, als ich dann endlich drin war, als ich es endlich geschafft habe.
Wie reagieren denn diese Organisationen, wenn die das herausfinden?
Das ist komplett unterschiedlich. Da kann man jetzt schwer sagen, wie sie pauschal reagieren. Ich nenne einfach ein paar Stichpunkte, das ist vielleicht das Beste. Also das FBI hat, wie das so öfters bei Behörden ist, gar nicht reagiert. Die NSA hat ebenfalls nicht reagiert. Beide haben aber versucht, die Lücken zu schließen. Beim FBI hat es nicht so ganz funktioniert. Die NASA hat auch nicht reagiert, die ESA wiederum hat sehr schnell reagiert und das auch sehr gut. Ein anderes Beispiel, PayPal hat auch sehr schnell reagiert und auch sehr gut und hat es auch wunderbar behoben. Dann als Gegenbeispiel wieder könnte ich bringen Facebook, die haben die Lücke abgestritten und heimlich behoben. Es geht wirklich von, ich ziehe den über den Tisch, der mir das gemeldet hat, bis zu, wir arbeiten zusammen.
Naja, mit diesem ganzen Gerangele, wer hat jetzt die besseren und cleveren Ideen und wie kommt man wo rein, Herr Ungetüm, könnten natürlich auch Ambitionen stehen, dass man Firmengeheimnisse rausholt, ne?
Ja, natürlich, das ist ja das, wo die meisten Leute dann auch wirklich Angst vor haben, die meisten großen Firmen. Und dass man da was rauszieht, was nicht unbedingt an die Öffentlichkeit sollte. Das ist allerdings, wenn ich das mache, wenn ich diese Hacks durchziehe, da sind mir diese firmeninternen Informationen nicht wichtig. Ich versuche da auch wirklich dran vorbeizusehen, falls es gibt wirklich Situationen, wo man sagen kann, okay, mir könnte jetzt was unterkommen, dann lasse ich das einfach, dann gehe ich eben andere Wege. Mir geht es wirklich mehr um das Technische als um die speziellen Informationen. Das war früher mal, das muss jetzt nicht mehr sein.
Könnten Sie denn mit dem wissen, dass Sie sagen, okay, ich habe bei der Firma XY oder bei dem Unternehmen jene Lücken festgestellt, dann schicken Sie denen eine E-Mail und sagen, okay Kinder, so ist das, zahlt mir 1 Million und ich sage euch, wie ich bei euch reingekommen bin.
Naja, also so ist es nicht. Das wäre für mich nicht, ich sag mal, moralisch nicht vertretbar, wenn ich hingehen würde und würde sagen, ich habe die Lücke gefunden und will das jetzt gegen Geld. Sonst gibt es die Informationen nicht. So ist es eigentlich nicht. Also es gibt eigentlich für mich zwei verschiedene Wege. entweder ich habe Langeweile und mache mir den Spaß und probiere eine Sicherheit zu umgehen, wie zum Beispiel bei den Sachen beim FBI war es zum Beispiel nicht, da war es einfach so aus Spaß. Dann melde ich das auch und dann kriegen die das kostenlos natürlich als Support-Ticket oder als E-Mail oder als sonst was und dann sieht man halt, weiter reagieren sie drauf, wollen sie es beheben, wollen sie es nicht beheben, nehmen sie es ernst, die ganzen Sachen. Dann gibt es den anderen Weg, das heißt, wenn mich jemand beauftragt, dann muss ich natürlich logischerweise Geld verlangen, aber das ist nie so, dass ich sage, ich fange jetzt alleine an, eine Lücke zu suchen und wenn ich die habe, will ich die nur noch gegen Geld rausgeben. Mhm. Das mache ich dann nicht.
Also Firmen rufen Sie an und sagen, pass mal auf, mein lieber Matthias, wir sind ein mittelständiges Unternehmen und bei uns werden lauter Betriebsgeheimnisse geklaut. Guck doch mal nach, wie passiert das eigentlich? Das machen Sie.
Also ungefähr, ja. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie sich die Leute melden. Also viele wollen auch gar nichts sagen. Viele sagen einfach nur, ich bin Chef oder Administrator der Firma XY. Mhm. Das soll Ihnen als Information reichen. Wie wäre es denn, wenn Sie einfach mal gucken, ob Sie irgendwas Interessantes rausfinden?
Und dann nehme ich an, da bekommen Sie auch immer mehr Kunden, nicht? Denn das wächst ja auch. Je mehr Industrie 4.0 unterwegs ist, umso mehr sind Sie auch unterwegs.
Das stimmt, das war früher nicht so. Dieses ganze Thema der Sicherheit, diese ganze IT-Sensibilität, das war noch vor, ich sag mal, 2-3 Jahren war das noch gar nicht so. Es ist erst jetzt, auch durch die Medien und durch diese ganzen Dinge, die passiert sind, Anonymous, fängt ein Krieg an im Internet, diese ganzen Sachen. Dadurch ist das erstmal gekommen, dass die Leute überhaupt wirklich sowas ernst nehmen. Vorher war das richtig Brachland.
Herr Ungetüm, jetzt frage ich Sie etwas, da können Sie natürlich schlichtweg sagen, darüber rede ich nicht. Ist es Ihnen möglich, auch auf andere Leute oder andere Firmen Konten zu gehen, um dort auch Manipulationen vorzunehmen, theoretisch und praktisch?
Ich kann es ja sagen, natürlich ist es möglich. Das muss auch nicht unbedingt besonders schwer sein. Aber ich muss dazu sagen, dass ich es nicht mache. Also natürlich, es wird verlangt vom Auftraggeber und es ist sein eigenes Konto, dann ist auch mal sowas dabei.
Diese Art von Service respektive Dienstleistung wird immer häufiger angefragt und von einigen wahrscheinlich auch Ihrer Hacker-Kollegen auch geliefert.
Natürlich, na klar. Es ist ja auch ein Thema, was bei vielen Leuten, viele haben wirklich einfach ein Konto im Internet, zum Beispiel PayPal oder was ähnliches. Das ist übrigens, wenn ich hier gerade mal so reingucke, auch dabei gewesen. Jedenfalls, viele haben jetzt umgestellt, dass zum Beispiel bei Online-Bezahlung, dass man das an PayPal und alles raussenden kann. Und viele kennen sich damit noch nicht so aus. Die sind ja so typisch das Kontonummersystem gewohnt und das Ganze, und das ist ja bei PayPal nicht. Und die fragen dann an, hier, wie sieht's denn aus? Ist das überhaupt sicher mit PayPal? Guck doch mal nach. Und dann kann es halt mal schnell passieren, dass so ein Konto da mitgetestet wird.
Der Tag auf HR2 Kultur versucht heute herauszufinden, welche Nebenstrecken es im Internet gibt, um an Informationen heranzukommen, an Deals, legal oder illegal, für die bezahlt wird. Der geschätzte Umsatz in dieser Szene 1 Milliarde jährlich. Dunkle Kanäle wurden schon zu anderen Zeiten ganz anders genutzt, so auch im Roman von Graham Greene, Der dritte Mann. Harry Lime, ein Penicillinschieber, betreibt seine dunklen Geschäfte Ende der 40er Jahre in Wien, das die 4 Siegermächte des Zweiten Weltkrieges unter sich aufgeteilt haben. Verfolgt von der britischen Militärpolizei und seinem Freund Holly Martins hat Harry Lime Schutz im Labyrinth der unterirdischen Kanalisation gesucht. Aber die Verfolger sind ihm auf den Fersen.
Stellenweise stieg ihnen das Wasser fast bis an die Knie. Der Polizist hielt sein Licht schräg nach vorn auf die wirre Fußspur am Rand des Kanalbetts gerichtet. Er sagte: Das Lächerliche an der ganzen Jagd ist, dass der Schweinehund keine Chance hat. Die Ausstiege sind alle bewacht. Unsere Leute brauchen nichts weiter zu tun, als von den Kanaleingängen her alle Zuführungskanäle stadteinwärts zu durchkämmen. Er zog eine Trillerpfeife aus der Tasche und blies hinein. Und aus großer Entfernung, bald von da, bald von dort, hallten die Antworten zurück. »Sie sind jetzt alle hier unten«, sagte er. »Die Kanalpolizei, meine ich. Die kennen sich hier so gut aus, wie ich mich in der Tottenham Court Road.« Langsam bewegten wir uns vorwärts, unsere Waffen schussbereit, während Lime bald hierhin, bald dorthin lief, wie ein Hase, den ein Auto blendet. Dann stürzte er sich plötzlich kopfüber in das tiefe, rauschende Wasser des Hauptkanals. Als wir den Scheinwerfer zu ihm herumschwenkten, war er untergetaucht, und die Strömung der Kloake trieb ihn rasch mit sich fort, aus der Reichweite des Scheinwerfers in die Finsternis.
Musik. Tja, eine Kanalpolizei hat das Internet noch nicht. Dem Darknet auf der Spur bei der Tag auf HR2. Wir wissen, es handelt sich dabei um, tja, was eigentlich? Wir wissen, es werden illegale Deals dort gemacht im Darknet, Kinderpornografie, Waffen verschoben oder auch neue Kommunikationskanäle neben dem Internet geschaffen. Die sogenannte Arabellion suchte letztere, denn der tunesische Staat unterbrach die regulären Internetverbindungen. Unser ehemaliger Westafrika-Korrespondent Alexander Göbel berichtet, wie die jungen Regimegegner das Internet, das Darknet seinerzeit für ihre Ziele 2010 in Tunesien nutzten. Hier ein Auszug daraus.
Fakt ist eben, dass der Staat, das Regime von Ben Ali, in Tunesien zum Beispiel die Netzaktivisten ja in den Untergrund gezwungen hat. Man muss sich das so vorstellen, das Regime hat relativ bald begonnen, auch im Netz eben seine Macht zu zeigen. Da wurde per Phishing zum Beispiel, wurden die Passwörter zu E-Mails und auch zu Facebook-Accounts von Aktivisten abgegriffen und auch gelöscht. Da mussten eben viele Tunesier zusehen, wie ihre kritischen Einträge da von Geisterhand aus dem Netz verschwunden sind. Da war der Zensor am Werk und dann kam den Oppositionellen da wirklich einigermaßen unverhofft aus den Tiefen des Internets eine freundliche Macht zur Hilfe. Die hat eigentlich binnen weniger Stunden die Websites des Premierministers lahmgelegt, des Präsidenten, Außenministerium, Börse und viele weitere Regierungsstellen. Und wo immer diese Macht aufgetaucht ist, hat sie ein schwarzes Piratenschiff als Emblem hinterlassen. Grüße von Anonymous. Und die Botschaft war immer die gleiche. Eure Bürger, hieß es da, sind wie Sand in eurer Faust. Je mehr ihr versucht, Druck auf sie auszuüben, desto mehr werden sie euch entgleiten.
Verbunden bin ich jetzt mit Stefan Urbach. Sie sind Autor, Aktivist und Sie sagen, Sie sind auch Buchhalter, aber Sie waren einmal Hacker. Guten Abend, Herr Urbach.
Schönen guten Abend.
Die Zugänge in Ägypten, für die waren Sie unter anderem auch zuständig. Wie funktionierte das damals?
Naja, in Ägypten, das waren alte Modems, die wir benutzt haben. Modem-Einwahlserver haben wir in Europa und im Rest der Welt aufgebaut und haben die Nummer nach Ägypten gefaxt. Und man konnte sich mit einem Modem über das Festnetz, ein Long-Distance-Call, da einwählen und da hatte dann Internet. Zwar langsam, aber hatte welches.
Aber Ägypten hatte ja von Regierungsseite her versucht, das Ganze zu stoppen und das Internet schlicht und einfach abzustellen. Aber dann waren Sie im Grunde genommen ja ein Teil einer doch nach Freiheit strebenden Bewegung.
Das ist sehr richtig, ja. Also Mubarak hat das jetzt abschalten lassen und dann haben wir halt innerhalb von ein paar Stunden diese Lösung gehabt, dass wir die alten Modems aufstellen. Hat dann überlegt, wie kriegen wir die Nummern, die Einwahlnummern nach Ägypten, haben das dann gefaxt, weil das Festnetz ging ja noch, das war ja nicht abgeschaltet. Es waren nur die Netzzugänge abgeschaltet und das Handynetz, aber nicht das klassische Telefonnetz, die Kupferkabel in den Wänden. Die haben alle noch funktioniert und so haben wir das dann benutzt.
Herr Urbach, fühlt man sich da am PC sitzend, weit weg von Kairo, auch so ein bisschen als Mini-Freiheitskämpfer?
In dem Augenblick ja, retrospektiv natürlich nicht mehr, das ist ganz klar. Da haben wir halt eine Unterstützung gegeben, aber in dem Augenblick selbst war das ein totales, krasses Gefühl gewesen und auch sehr, sehr, ja, hat sich schon ein bisschen heldenhaft gefühlt in dem Augenblick, das ist richtig. Also heute sage ich das natürlich nicht mehr. Heute sage ich dazu, wir haben halt technische Lösungen angeboten, die funktioniert hat. Wenn nicht wir, hätten es vielleicht andere gemacht. Und im Endeffekt haben ja auch nur maximal 300 Leute die Leitung benutzen können. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil jetzt nicht ganz Ägypten wieder am Netz, sondern nur maximal 300 Leute, also viel die Leitungen da waren.
Herr Urbach, irgendwann sind Sie mit einem schweren Burnout ausgestiegen.
Ja.
Das ist aber wohl nicht die einzige Gefahr, die droht. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Neustart. Gucken Sie da auch so ein bisschen zum Teil mal zurück auf die Anonymität Ihrer Arbeit auch im Internet. War das Nervenkitzel und Panik, Omnipotenz? Wurden Sie zum Borderliner?
Also ich wurde kein Borderliner, das nicht. Aber natürlich, also Sie hat unsere Arbeit selbst schon ein bisschen Machtgefühl gegeben, das ist sehr richtig. Das hat aber nichts mit der Anonymität zu tun. Die hat uns eher geholfen dabei, diese Dinge zu tun, ohne zu viel Angst haben zu müssen, dass irgendwie plötzlich Geheimdienste aus Syrien oder aus Ägypten anfangen, uns aufzulauern oder dergleichen. Natürlich haben wir auch die Anonymität benutzt, um Menschen vor Ort einen gewissen Schutz zu gewähren.
Herr Urbach, also, wenn Sie zurückblicken, auch da nochmal, wie balancieren Sie aus Chancen und Gefahren auch im Darknet?
Ich halte die Chancen für Länder wie den Bahrain, Syrien, auch heute noch Ägypten und auch noch Tunesien nach wie vor für sehr, sehr wichtig und sehr groß. Also es hilft halt immer noch Menschen, eine Opposition zu bilden. Denn auch wenn da Revolutionen durchgegangen sind, in Bahrain jetzt noch nicht, aber da ist natürlich auch eine Diktatur am Werk, ist es ganz wichtig, dass Menschen sich anonym kommunizieren können und sich halt organisieren können. Was sie aber, wenn sie bekannt sind, in unglaubliche Gefahren bringt. Das darf man nicht vergessen. Für Europa halte ich es zum Großteil für nicht notwendig. Es ist schön, dass es da ist, aber es ist jetzt nicht eine notwendige Funktion, um unsere Demokratie zu retten.
Das war Stefan Urbach, Autor und Aktivist und auch Buchautor. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. HR2, der Tag. Was ist das Darknet? Dieser Frage gehen wir nach. Deutlich ist im Kern nichts anderes als ein Internetkanal, der aber nicht so einfach angezapft werden kann. Für Laien relativ neu, für Internet-Cracks schon wieder kalter Kaffee. Und eines schien uns interessant, der Begriff Darknet. Suggeriert er doch, dass etwas im Untergrund stattfindet. So wie tatsächlich im Roman von Graham Greene, Der dritte Mann, von dem Ende 1940er Jahren. Erzähler der Geschichte ist der Chef der britischen Militärpolizei. Er und seine Leute verfolgen immer noch den Penicillinschieber Harry Lime durch die unterirdische Kanalisation von Wien. An der Verfolgung beteiligt sich auch Harry Lime. Freund Holly Martins.
Ich blickte auf und sah, dass Martins in der Finsternis verschwunden war. Ich schrie seinen Namen, aber er ging in dem Wirrwarr von Echos, im Brausen und Tosen des unterirdischen Stroms unter. Dann fiel ein Schuss. Martins berichtete mir später, ich ging den Kanal entlang, um Harry zu finden. Ich muss ihn aber in der Dunkelheit übersehen haben. Die Taschenlampe wagte ich nicht aufzublenden. Ich wollte ihn nicht noch einmal zum Schießen herausfordern. Meine Kugel muss ihn knapp am Eingang zu einem Seitenstollen getroffen haben. Er kroch dann vermutlich in den Gang hinein bis zum Fuß einer eisernen Wendeltreppe. 10 Meter über ihm befand sich das Kanalgitter. Aber er hätte wohl nicht die Kraft besessen, es hochzuheben. Und selbst wenn ihm dies gelungen wäre, so wartete ja oben die Polizei auf ihn. Er muss das alles gewusst haben. Doch mühsam begann er, sich die Stufen hinaufzuschleppen. Dann übermannte ihn der Schmerz und er konnte nicht mehr weiter. So wie sich ein Tier ins Dunkel verkriecht, um zu sterben, so strebt der Mensch, denke ich, zum Licht. Er will zu Hause sterben. Und für uns ist die Finsternis niemals ein Zuhause.
Das mag für die Kanalisation von Wien stimmen, aber nicht fürs Internet. Wir fragen bei der Tag, kann das Internet, genauer ein eher unbekannter Teil davon, das sogenannte Darknet, sich über die Grenzen der Gesetzlichkeit hinwegsetzen? Offenbar nicht, denn am Landgericht Schweinfurt stehen 3 ehemalige Studenten vor Gericht. Dem Hauptangeklagten wird vorgeworfen, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Norbert Steiche vom Bayerischen Rundfunk berichtet.
Der 26-jährige Hauptangeklagte studierte bis vor einem Jahr Mechatronik an der Fachhochschule in Schweinfurt. 5 Semester weit kam er, dann ging er in Untersuchungshaft, nachdem ihn Spezialeinsatzkräfte der Polizei bei einer spektakulären Aktion im Hörsaal der Hochschule festgenommen hatten. Während seines Studiums war er offenbar auf die Idee gekommen, funktionsunfähige, sogenannte Dekorationswaffen, zu scharfen Waffen umzubauen und zu verkaufen. Und das ging so. Laut Staatsanwaltschaft kaufte er gut 20 täuschend echt aussehende Dekorationswaffen aus Tschechien oder Ungarn für 180 bis 200 Euro. Diese Dekorationswaffen kann man dort ganz legal erwerben. Der Angeklagte soll dann unter anderem die Läufe der Maschinenpistolen und Pistolen so umgebaut haben, dass sie zu richtigen Schusswaffen wurden. Er habe auch die Dekowaffenstempel und Nummern abgeschliffen. Dann sei er auf Plattformen des Darknets gegangen, um die Waffen für bis zu 2.500 Euro je Stück zu verkaufen. Gegenüber Käufern und Kaufinteressenten habe er nie seinen richtigen Namen genannt, sondern immer Pseudonyme. Oft trat er als Max Mustermann oder Max Mustermann 1 auf. Abnehmer aus Deutschland, aus England, Schottland, Frankreich, Österreich, Holland oder Irland ließen sich die Waffen samt Munition dann per Post liefern und der Angeklagte habe sie über Paketboxen von DHL verschickt. Über eine solche Lieferung kam die Polizei dem 26-Jährigen dann auf die Spur. verdeckte Ermittler gaben sich als Kaufinteressenten aus. Und zwar von England aus. Die Polizisten haben dann prompt auch Waffen geliefert bekommen. Und dann ging alles ganz schnell. Es gab Hausdurchsuchungen bei den Käufern und beim Angeklagten. In dessen Elternhaus und in seiner Wohnung in Schweinfurt fanden die Ermittler weitere Waffen. Der Hauptangeklagte habe sich für seine Waffengeschäfte häufig mit Bitcoins bezahlen lassen. Das ist eine im Internet genutzte digitale Währung. Waffen und Munition soll er für rund 20.000 Euro verkauft haben. Er wisse allerdings nicht, wie viel Geld er genau verdient habe, sagte er vor Gericht. Der Verkauf der illegalen Waffen sei ins Rollen gekommen, weil er selbst gern auf Scheiben geschossen und sich dafür die Deko-Waffen zu scharfen Pistolen umgebaut habe. Der zweite Mann, der vor Gericht steht, ist der Vater der Freundin des Hauptangeklagten, ein 56-jähriger Schlosser. Er hat laut Staatsanwaltschaft die Munition im großen Stil bei einem Würzburger Waffengeschäft gekauft und ohne einen Aufschlag an den 26-Jährigen weitergegeben. Der dritte Mann vor Gericht ist ein 25-Jähriger. Er studiert Ingenieurwissenschaften, auch an der Fachhochschule in Schweinfurt. Er soll Waffen für den Hauptangeklagten aufbewahrt haben.
Norbert Steiche vom Bayerischen Rundfunk berichtete. Georg Ungefug, Sie sind Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Guten Abend.
Guten Abend.
Das, was wir gerade erfahren haben von Norbert Steiche vom Bayerischen Rundfunk, dieser Fall in Schweinfurt, ist das ein Indikator dafür, dass wir es hier mit einem neuen Tätertypen im Internet zu tun haben? Das ist ja eine Mischung. Das war irgendwie banale Kriminalität bis hin zu den Vertriebswegen. Die waren dann völlig digitalisiert.
Ich denke, da muss man differenzieren. Also zum einen ermöglicht natürlich das Darknet Personen, die im realen Leben nicht in der Lage wären, derartige Straftaten zu begehen, sei es, weil ihnen die Anbindung an bestimmte kriminelle Netzwerke fehlt oder aber auch, weil möglicherweise auch die Angst vor üblicher physischer Gewalt in der Szene vielleicht auch da ist, derartige Straftaten zu begehen. Ganz klar, da stellen wir fest, dass hier Personen teilweise unterwegs sind, die man, ich sag's mal ganz plakativ, die auf der Straße möglicherweise so nicht überleben würden, in Anführungszeichen. Was wir zum anderen erleben, ist aber auch eine Verlagerung. Eine Verlagerung der organisierten Kriminalität von organisierten Gruppen im Bereich des Darknet, weil das Darknet hier auch die Möglichkeit gibt, einen größeren, in Anführungszeichen, Absatzmarkt auch für sich zu erobern und größere Absatzmöglichkeiten zu schaffen.
Wir haben gelesen, dass Kinderpornografie sich immer stärker auf dieses Tor-Netzwerk-Projekt auch stützt und dort ihre Vertriebswege findet. Nun finden wir aber auch, dass das Tor-Netzwerk-Projekt auch vom Auswärtigen Amt in Berlin mit unterstützt wird.
Das Tor-Netzwerk ist ja allein für sich genommen nichts Negatives. Das Tor-Netzwerk ermöglicht eine anonyme Kommunikation, ein anonymes Surfen im Internet. Das heißt, allein für sich genommen ist es nichts Negatives. Die Problematik, die natürlich auch dahinter ist, ist die, dass auch Kriminelle zunehmend diese Technologie, dieses Netzwerk auch nutzen, um illegal Geschäften nachzugehen, um die Anonymität für sich selbst auch in Anspruch zu nehmen, um so vor Strafverfolgungsbehörden dann unentdeckt zu bleiben.
Bleiben die unentdeckt, zum Beispiel Kinderpornografie im großen Stil über dieses Tor-Netzwerk zu betreiben?
Es ist sicherlich schwierig. Die Lage für Strafverfolgungsbehörden in dem Bereich ist kompliziert. Die klassischen technischen Möglichkeiten für Ermittlung sind im Regelfall nicht gegeben. Das heißt, wir müssen auf sonstige Maßnahmen ausweichen. Da ist es festzustellen, dass der Aufwand, mit den Ermittlungen im Darknet-Bereich verbunden sind, relativ hoch ist. Sowohl in personeller Hinsicht als auch in technischer Hinsicht. Das alles macht die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden im Bereich Darknet sehr schwer und sehr anspruchsvoll auch.
Darf ich da mal kurz reingehen, Herr Ungefug? Wenn Sie sagen, das ist alles sehr anspruchsvoll und sehr personalaufwendig. Personalaufwendig ist ja nur dann etwas, wenn man eben just kein Personal oder zu wenig Personal dafür hat. Das ist also eine Frage der Prioritätensetzung. Was schlagen Sie denn da vor?
Es wird, denke ich mal, auch in Zukunft so sein, dass der technische Fortschritt weiterhin voranschreiten wird. Das heißt, es wird auch in Zukunft neue Technologien, weitere Technologien geben, die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden schwieriger machen werden. Ich denke, es ist in jedem Fall ein bisschen unterschiedlich. Aber wir werden auch in Zukunft, denke ich mal, hier mit verstärktem Einsatz von Personalressourcen, was Darknet-Ermittlungen angeht, zu rechnen haben.
Der Aspekt Drogenhandel, Waffenhandel, spielt das für Sie eine Rolle, auch in der Verfolgung oder bei dem Wunsch der Bekämpfung der Internetkriminalität?
Das ist inzwischen ein ganz wichtiges Anliegen, ein wichtiges Thema auch für Strafverfolgungsbehörden, weil es schlicht und einfach feststellbar ist, dass organisierte Kriminalität sich zunehmend in diesen Bereich verlagert. Deswegen ist es für uns ein wichtiges Thema. Bei Drogenhandel ist das absolut feststellbar, dass es diese Entwicklung gibt. Im Bereich Waffenhandel hat das Ganze natürlich auch eine gewisse sicherheitspolitische Dimension, weil Waffen dann über das Darknet für jedermann letztlich zugänglich sind, anonym bestellt werden können. Und das Ganze führt zu einer Problematik, die sicherheitspolitische Aspekte hat.
Das war Georg Ungefug, Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Und direkt übergehen möchte ich zu meinem nächsten Gesprächspartner, Professor Marco Gerke. Sie sind Rechtsanwalt und Professor für Strafrecht an der Universität in Köln und Experte für Cybercrime und Informationssicherheit. Und Sie beraten Regierungen wie auch Firmen. Guten Abend erstmal, Herr Gerke.
Guten Abend, Herr Westphal.
Welche Erfahrung machen Sie dabei? Wie vorgewarnt sind Staaten oder auch private Unternehmen, wenn es um das Darknet geht und mit den damit verbundenen Gefahren auch?
Na, zunehmend besser. Man muss allerdings da unterscheiden von Land zu Land. Man kann das nicht über den Kampf scheren. Diese Entwicklungen im Darknet, also dass es genutzt werden kann, diese Technologie auch zur Begehung von Straftaten, wird natürlich beobachtet von den staatlichen Stellen. Genauso was die Fragen angeht, wie die Nutzung dieser Technologie von Dissidenten oder Regimekritikern, auch das unterliegt einer Beobachtung, sodass man von staatlicher Seite sagen kann, dass das durchaus beobachtet wird. Aber die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sind, wie Sie ja in der Sendung auch dargestellt haben, beschränkt, sodass die Reaktionsmöglichkeiten auch zur Verhinderung von Straftaten dort etwas eingeschränkt sind im Vergleich zur wirklichen Welt. Bei den Unternehmen ist es ebenfalls so, dass die mitunter jetzt durchaus beobachten, erscheinen dort im Darknet Informationen über uns, werden da beispielsweise Kundendaten von unseren Kunden verkauft. Das kann ja ein Hinweis auf ein Datenleck sein, sodass ich so sagen würde, auch von dieser Seite findet eine deutlich stärkere Beobachtung statt.
Herr Gerke, Sie sagten einmal in einem Interview, es kommen immer neuere Formen der Internetkriminalität hinzu. Das ist eine allgemeine Beschreibung eines Trends, der ist durchaus nachvollziehbar. Ich hatte es schon erwähnt, mit Industrie 4.0 wird es noch gewaltig mehr Daten geben, die dann geschützt werden sollten, müssten. Aber lässt sich das etwas genauer beschreiben, was Sie in diesem Trend andeuten?
Naja, sagen wir mal so, immer dann, wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, immer dann, wenn neue Technologie eingesetzt wurde oder wenn neue Dienste auf den Weg gebracht wurden, hat man festgestellt, dass die mitunter auch von den Straftätern missbraucht wurden. Und das wird ein Trend sein, der sich auch in der Zukunft fortsetzen wird, wenn uns nicht ein Wundermittel zur Verfügung steht, um dem Abhilfe zu schaffen. Das bedeutet, wenn wir jetzt Industrie 4.0 uns anschauen, die Verbindung von kritischer Infrastruktur, von Produktionsanlagen an das Internet oder an das Telekommunikationsnetz, dann wird es auch dort wieder Angriffe geben. Das ist selbstverständlich, das kann man vorhersehen. Man kann sich dann entsprechend versuchen vorzubereiten. Man wird nicht alles verhindern können, aber man kann sich darauf vorbereiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir tun müssen. Das betrifft, weil Ihre Frage ja darauf zielte, kann man das näher greifen. Das betrifft im Endeffekt alles, was wir an neuen Kommunikationsstrukturen sehen, an neuen Diensten. Das kann jetzt im Moment soziale Medien sein, mit denen wir uns schon sehr lange beschäftigen. Und was auch immer als nächster Trend kommt, ob es jetzt beispielsweise nach Uber und MyTaxi dann vielleicht der Finanzmarkt ist, der aufgewühlt wird, wo die Banken aus dem Spiel rausgenommen werden sollen, dann wird man auch dort in diesem Bereich der Finanzdienstleistungen noch mehr Zugriffe sehen. Also das ist im Endeffekt zu schwierig, das zu antizipieren, aber alles da, wo eine Bewegung stattfindet, wird man auch kriminelle Strukturen sehen.
Da Sie sich mit Informationssicherheit beschäftigen, haben Sie den Eindruck, dass es genug Personal gibt, das entsprechend ausgebildet ist, ein richtiges Know-how hat, um in diesen Strukturen, zum Beispiel, wie wir sie von Herrn Ungefug von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität gehört haben, die dort rein können? Wird dort genug Geld für den Schutz ausgegeben von unseren Daten?
Naja, für den Schutz unserer Daten sind wir zunächst einmal selber verantwortlich. Das bedeutet, da können wir sehr, sehr viel selber dran tun, dass wir beispielsweise, wenn wir Online-Portale nutzen, sichere Passwörter wählen.
Das ist wahrscheinlich eine der großen Lücken, nicht?
Muss man ganz ehrlich sagen, ja. Also viele der Zugriffe, die wir gesehen haben, sind also auch durch Fehler von Nutzern zustande gekommen. Dann sind die Unternehmen als zweites dafür verantwortlich, die diese großen Datenmengen ansammeln. Das ist ja sehr en vogue, dass man möglichst viele Daten sammelt. Die haben einen Wert mittlerweile. Unternehmenswerte werden ja nicht mehr durch die Gegenstände, die da rumstehen, ausgemacht, sondern sehr häufig durch die Zahl der Datensätze, die sie haben. Die sind dafür verantwortlich. Da muss man sagen, tun die Unternehmen zunehmend mehr. Es ist aber auch ganz klar, dass das keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Auch das haben Sie in der Sendung ja erläutert, dass es immer wieder gelingt, Schwachstellen auszunutzen und die Unternehmen dann unterschiedlich darauf reagieren. Wie gehe ich mit einer solchen Sicherheitslücke um? Die staatlichen Stellen spielen auch eine Rolle, das ist gar keine Frage. Aber man sollte nicht die Erwartungshaltung haben, dass die staatlichen Stellen in der Lage sind, jegliche Internetkriminalität zu verhindern oder aufzuklären, sondern so viel Personal und so viel rechtliche Möglichkeiten, wie wir ihnen geben, so viel Aufklärung werden wir auch sehen. Und das ist im Moment teilweise eingeschränkt. Das kann auch ein gesellschaftlicher Konsens sein, dass man gar nicht will, dass sie alles können. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der wir vielleicht auch akzeptieren müssen, dass bestimmte Straftaten passieren werden.
Das war Professor Marco Gierke. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Eigentlich ist es ja alles ganz einfach. Wer einen Führerschein hat, kann die Gewalt über ein Fahrzeug auch nicht nur zu friedlichen Dingen nutzen. Wer im Internet surft, muss damit rechnen, auch die oft freiwillig abgegebenen Daten gegen sich eingesetzt zu sehen. Deshalb, das Darknet ist weder geheimnisvoll noch so sicher, wie es erscheint. Wir müssen eben nur präventiv und vorsichtiger mit unserem eigenen Verhalten sein. Mit diesem wenig weisen Ratschlag verabschiedet sich die Redaktion von der Tag. Ich, Uwe Westphal, durfte für Sie moderieren. Bis dahin, tschüss.